Warum schlägt sie bei euch alle?
Kannst du mal anfangen, Audiofile-Fetzel von rausgeschnittenen sammeln? Das ist so lustig.
Gregi, ich habe mir deinen Input zu Herzen genommen und du jetzt neu die Leute mit Herr Staatsanwalt, Frau Staatsanwältin anschreiben. Ich schließe auch nicht mehr mit freundlichen, kollegialen Grüßen. Ich hoffe, das wird mir nicht krumm genommen.
Ja, kannst du mal eine Testphase machen. Ich habe bis jetzt ist das noch nie irgendwo das Gefühl gehabt, dass sie relevant sind. Zum Glück nicht, um Himmels Willen. Geht ja nicht um uns.
Ja, nein, auf keinen Fall. Ja. Wieso sollte man auch... Das Problem ist erst dort, wo allenfalls irgendwo etwas ein bisschen emotional schief liegt. Und wenn dann das Kollegiale fehlt, dann kann es natürlich dann schon falsch verstanden werden.
Ich habe mit anders viel höher Hemmschwelle.
Du, was machst du, wenn der Staatsanwalt, Staatsanwältin, Anwältin, Anwalt ist? Also Titel haben?
Ja, so zeitlang bin ich so unsympathisch elitär gewesen, dass ich das tatsächlich so ein Kriterium genommen habe. Ich denke, wenn jemand das Patent hat, dann macht man sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrte Kollegen. Ich halte mich jetzt an eine ganz einfache Regel.
Sag sie nochmal.
Praktizierende Anwältinnen und Anwälte, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrte Kollegen, im Vorverfahren zu der Staatsanwalt anreden ihre Funktion, Kollegialgericht, sehr geehrte Frau Vorsitzende, und Obergericht, weiss nicht, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Oberrichterinnen und Oberrichter, so. Und mit vorzüglicher Hochachtung habe ich nach dem letzten Podcast, wo ich noch wieder darüber gelesen habe, habe ich jetzt rausgenommen.
Gut. Ja. Und dann einfach Ihnen freundliche Grüße.
Ja. Ist das einfach neutral?
Ja.
Es gibt sogar auch, es gibt wieder Blog-Eintrag, der sagt, wer mit freundlichen Grüße grüßt, dann sagt es gegenüber nicht einmal drei Wörter wert, mit freundlichen Grüßen, aber irgendwie über Herzen rauf.
Also, ich wollte nur sagen, ich habe das von dir übernommen.
Aber jetzt hast du gesagt, sorry, jetzt trifft dich halt ab. Die Hemmschwelle, eben, dass das nicht falsch ausgemeint wird, ich habe das jetzt letzte Jahr wieder, also letzte von 4 oder 8 Wochen gehabt in einer Hauptverhandlung, ich hätte so gern verreplädiert. Ich hätte so gern keine Notizen abgegeben, wie sie anderen Kantone teilweise Bern und so selbstverständlich ist. Und das ist so ein freies und schönes Plädieren und ich habe so den Hemmschuh drin, dass ich das Gericht verärgere in Zürich.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich keine Sekunde.
Gibst es du den Teilnehmer nicht ab?
Und ich habe ja, also du hast mir ja gesagt, du würdest es wollen machen und ich habe es ja dann in der gleichen Woche das gemacht. Ich habe dann gesagt, du, ich habe auch morgen HV und ich gehe nur mit Hanna.
Tell me, wie ist es gewesen?
Also wie ist es gewesen? Ich meine, da müssen wir ja die Richterinnen und die Richter fragen. Aber das Ergebnis ist wunschgemäß so rausgekommen, wie von uns beantragt.
Aber hat es eine Reaktion gegeben für den Gerichtsschreiber? Vom Gerichtsschreiber hat man gesagt, haben Sie, Herr Kollege, haben Sie keine... Herr Kollege, Herr Verteidiger, haben Sie kein Leben notizen?
Nein, das war gar nicht Thema gewesen.
Gar nicht Thema gewesen?
Nein. Also ich kann es jetzt nicht... Überhaupt nicht negativ ist mir begegnet worden. Warum auch?
Also falls... Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreiber zulassen und das, wenn es Feedback geht, das würde mich wirklich sehr wundern. Wie fest verärgert man das Gericht, wenn man keine schriftliche Plädoyer-Notizen abgibt?
Also, wenn natürlich anstehst und etwas ablesest und du hast die Notizen und du gibst sie nicht ab, dann verstehe ich, dass die Gerichtsschreiberin und der Gerichtsschreiber dich hassen. Das ist doch klar.
Gut, fair, ja.
Aber in dem Moment, wo du vorgestehst und mündlich plädierst, mit Handnotizen, die stichwortartig sind, also wieso soll einem da jemand böse sein? Und das ist ja dann auch nicht mangelnde Vorbereitung, sondern es liegt ja vielleicht daran, dass noch Beweise abgenommen werden, dass ad hoc noch irgendetwas muss
in Zürich
taktisch entschieden werden.
Ja. In Zürich, oder jetzt von Zürich, oder jetzt von Zürich?
Ich rede in diesen wenigen Fällen. Ja. Also ich habe nicht aus Faulheit nicht... Das Blatt wäre nicht abgeschrieben, sondern ich habe das war noch ganz viel offen gewesen und dann wollte ich einfach taktisch flexibel bleiben.
Also gut, dann ist das der ideale Übergang wieder mal, zum noch aufwischen, Artikel 149.
Ja,
bitte. Oder wenn man dort kann, zwecks Schutz von der Zeugen oder von den anderen genannten Personen, Verfahrenssubjekten, kann einschränken, ist die Frage, was ist denn mit der Verwertbarkeit oder insbesondere mit dem Konfrontationsrecht? Und grundsätzlich ist das wie überall, wie so Einschränkungen von dem Verfahrensrecht, die ausgleichenden Massnahmen, das ist eben von irgendeiner Rechtsprechung, das nur in Fällen der Konfrontation ausgleichende Massnahmen. Ich zitiere jetzt einfach wieder den BSK. Also eigentlich eine absolute Grenze, wo auch ausgleichende Massnahmen keine hinreichende Kompensation mehr sind, ist, wenn es ausschlaggebende Beweismittel ist. Also wenn die belastenden Aussagen von anonymen Zeugen das ausschlaggebende Beweismittel sind. Also so weit darf es nicht gehen.
Oder das war ja genau das Problem bei dem Fall, den ich erzählt habe, mit der Rechtshilfe-Einvernahme im Ausland. Das war, glaube ich, Rumänien. Mhm. Dort bin ich ja auch der Meinung, weil es der zentrale Beweis ist, läuft es einfach nicht mit schriftlichen Fragen hin und her. Ich habe dann auch gefunden, dass der Staatsanwalt die Einvernahme, wenn immer möglich, selber durchführen und nicht, du musst ja auch situativ auf die Antworten können eingehen und kannst nicht einfach einen Katalog abschaffen an Fragen. Mhm. Also du musst den Fall kennen. Mhm. Und in dem Fall habe ich dann das als nicht genügend erachtet und darum auch eine Eingabe gemacht. Aber das hätte dann gar nicht mehr entschieden werden, weil man die Person im Ausland, die hat sich dann überhaupt, die hat man gar nicht gefunden.
Mhm. Und die wird nicht anonym befragt worden?
Nein, man hat okay. Schon gewusst, wer sie ist. Man wollte einfach einen Katalog nach Rumänien schicken oder Bulgarien und man hat es dann aber, die haben dann die gar nicht gefunden und darum hat man die von auch nicht können durchführen.
Ja. Oder Krux ist da natürlich eben zusätzlich, dass es eine anonyme Befragung ist. Was ist das Problem, wenn ein Zeuge anonymisiert wird? Das Problem ist, möglicherweise weisst du nicht, was für ein Geschlecht. Die Stimme ist verzerrt. Du kennst den Hintergrund nicht, du kennst den Leumund nicht. Du kannst insofern nicht wirklich in Frage stellen oder versuchen mit der Gang. Oder es ist dir viel schwieriger, mit Ergänzungsfragen versuchen, Glaubwürdigkeit oder Glaubhaftigkeit der Aussagen in Frage stellen, wenn man die Background-Informationen nicht hat.
Und also das hast du ja noch jemanden, oder haben zumindest ich noch jemanden, bin ich gespannt, ob du auch, dass die Staatsanwaltschaft so eine Mittellösung wählt, dass die Sache von die Person, die konfrontiert wird, teilt sie erst am Tag von der Einvernahme mit. Allenfalls auch erst, wenn du schon vor Ort bist, dass du erst dann Belastungen aus allfällig früheren Einvernahmen vorlegst, du dann vor Ort mit dem Klienten musst reden und das wird dann als genügende Vorbereitung angeschaut, um können dieser Belastungszeugin oder Zeuge Ergänzungsfragen stellen.
Super spannende Frage. Die Frage hat mich letztens auch gerade wieder umgetrieben, beziehungsweise der in Südostasien verweilende Berufskollege.
Ich habe gehört, er bleibe auch lang dort.
Und in jedem Fall gibt es da offenbar einen Entscheid?
Es gibt ja einen anderen Kollegen, der ist während Corona ist gerade auf irgendeinem Sabbatical-Reise gewesen. Und dann hat er, glaube ich, in Skandinavien ist irgendwo gestrandet, wegen irgendwelchen Ausgangssperren. Und dann ist er auch nach Südostasien. Dann hat es ihm so gut gefallen, dass er jetzt dort geblieben ist.
Mhm. Ja, Workation.
Workation.
Jedenfalls gibt es da einen 16er-Entscheid, 6b-800/2016. Wo leider bemerkt wird, dass man offenbar keinen Anspruch darauf hat, dass vor Beweisabnahme die Identität von der zu befragenden Person bekannt gegeben werde und zu welchem Beweisthema die befragt werden soll. Es lange, wenn man eine Pause hat nach der Einvernahme, kann sich besprechen und dann die ganze Frage stellen. Und dann, dies gilt namentlich, wenn übergeordnete Zwecke, namentlich der Ausschluss einer Kollisionsgefahr, eine solche Offenlegung verbieten. Das ist ein kleines Problem.
Ich finde, bei all diesen Einschränkungen, ich stelle mir immer so die Frage, wenn wir selber, ich meine, das Strafverfahren muss so fair sein, dass wir das uns selber auch wieder zumuten. Wären wir als beschuldigte Person in einem Strafverfahren, also wir zwei oder das Bundesgericht, das jetzt den Entscheid gefällt hat, würden sie das als gerecht anschauen, wenn so mit ihnen verfahren würde? Und dort fängt irgendwann mein Problem an mit unserer Rechtsprechung vom Bundesgericht. Es ist immer auf Einzelfälle bezogen und ich bin überzeugt, die Leute würden das nie derart generalisieren, wenn auch sie sich mitdenken würden. Und das ist auch wieder so ein Entscheid. Ich meine, das ist ja rein faktisch, sie können es ausschliessen und was dann hinten raus, das ist ja gar nicht einer Kontrolle zugänglich. Die Rechtsprechung sagt, du kannst immer. dann gibt es ja gar nicht vorgängige Diskussion.
Und das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, sondern ganz ernst. Mit so zutreffenden Worten sollten wir die heutige Folge schließen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.